Wir beginnen unsere Stunde im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich möchte noch beten mit uns. Lieber Vater im Himmel, wir freuen uns, dass wir uns hier als Gemeinschaft treffen dürfen. In der Woche stürmen so viele negative Nachrichten auf uns ein, dass uns Angst und Bang werden könnte. Wenn wir heute auf die Offenbarung hören, merken wir, dass es den Christen im ersten Jahrhundert nicht besser ging und sie sogar mit dem Tod bedroht wurden. Johannes machte ihnen Mut und gab ihnen Trost und Hoffnung durch seinen Brief. Und so bitten wir dich, sei du bei uns und schenke uns Mut und Zuversicht durch das Wort Jesu. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Herr, so segne uns diesen Abend. Amen. Da wir in den vergangenen Wochen noch nicht eingestiegen sind in die Offenbarung, ist es heute für uns das Teil 1 eigentlich. Um ein bisschen was zu erfahren über die Offenbarung, möchte ich das ganz kurz streifen. Also Johannes, der Empfänger der Offenbarung, war vermutlich der letzte Überlebende aus dem engen Kreis der Aposteln. Bei der Christenverfolgung durch Domitian, also durch den Kaiser Domitian, den Römischen, der sich ja als Herr und Gott anreden ließ, wurde er auf die kleine Insel Patmos verbannt. Vielleicht ist er auch geflohen, wir wissen es nicht ganz genau, aber auf jeden Fall ist er auf dieser kleinen Insel Patmos gelandet, die heute zu Griechenland gehört. Und er erhielt dort von Jesus eine Offenbarung, und zwar, wie er schreibt, was in Kürze geschehen wird. Was Johannes schaute, schrieb er in Sprache und Bildern des Alten Testaments nieder. Also das war ganz bewusst, weil die damalige Gesellschaft haben das, die nicht Christen waren und nichts mit dem Alten Testament zu tun hatten, haben das durchaus überhaupt nicht verstanden, was er damit meinte. Und zwar hatte er das als Trost- und Mahnbrief an die 7 Gemeinden geschrieben. Wobei mir ganz arg wichtig ist, das zu wissen, die 7 Gemeinden stellen praktisch die gesamte Gemeinde auf der Christi auf Erden dar. Also man darf sich jetzt, das ist kein mathematischer Begriff, sondern ein umfassender Begriff. Ihr wisst, 7 ist die heilige Zahl, die ja oft auch in der Bibel kommt. Die 7 Gemeinden liegen in der römischen Provinz Asia und waren sehr in Bedrängnis. Und Asia sagt euch vielleicht ein bisschen was. Paulus selber ist ja auch in der Provinz Asia unterwegs gewesen. Und nun mache ich es mal so. Das war ganz kurz mal der Anfang. Und jetzt geht es um den Text von heute. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe: Das sagt, der da hat das scharfe, zweischneidige Schwert. Ich weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron des Satans ist, und du hältst an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch nicht in den Tagen, als Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Aber einiges habe ich gegen dich. Du hast Leute dort, die sich an die Lehre Bileams halten, der den Balak lehrte, die Israeliten zu verführen, zum Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. So hast du auch Leute, die sich in gleicher Weise an die Lehre der Nikolaiten halten. Tue Buße, wenn aber nicht, so werde ich bald über dich kommen und gegen sie streiten mit dem Schwert meines Mundes. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna und will ihm geben einen weißen Stein, und auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe: Das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen und seine Füße sind wie Golderz. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und deine Geduld und weißt, dass du je länger, je mehr tust. Aber ich habe gegen dich, dass du Isebel duldest, diese Frau, die sagt, sie sei eine Prophetin und lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich habe ihr Zeit gegeben, Buße zu tun, aber sie will es nicht bekehren von ihrer Hurerei. Siehe, ich werfe sie aufs Bett und die mit ihr die Ehe gebrochen haben, in große Trübsal, wenn sie sich nicht bekehren von ihren Werken. Und ihre Kinder will ich mit dem Tode schlagen und alle Gemeinden sollen erkennen, dass ich es bin, der die Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde geben einem jeden von euch nach euren Werken. Euch aber sage ich, den anderen in Thyatira, die solche Lehre nicht haben und nicht erkannt haben, die Tiefen des Satans, wie sie sagen, ich will nicht noch eine Last auf euch werfen. Doch was ihr habt, das haltet fest. Und wer überwindet und hält meine Werke bis ans Ende, dem will ich Macht geben über die Heiden. Und er soll sie weiden mit eisernem Stabe. Und wie die Gefäße eines Töpfers soll er sie zerschmeißen, wie auch ich Macht empfangen habe von meinem Vater. Und ich will ihm geben den Morgenstern. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Gemeinde in Pergamon. Ganz kurz zum Äußeren. Die liegt also auch an der türkischen, heutigen türkischen Küste. Wenn ihr das Namen Pergamon hört, fällt vielleicht dem einen oder anderen ein, der schon mal in Berlin war, dass es da ein Pergamon-Museum gibt mit einem riesengroßen Pergamon-Altar. Der ist dort aufgebaut. Man muss wissen, Pergamon war ein Zentrum des Kaiserkultes, war einer der ganz, ganz großen Zentren. Schon 29 vor Christus hatte man der Göttin Roma einen Tempel errichtet und dort wohnten insgesamt, also das war keine so ganz kleine Gemeinde, circa 200.000 Menschen. Das war also größer als Ephesus und Smyrna zusammen. Und das ist der eine Teil. Dann der zweite Teil ist der, Berühmtheit hat Pergamon durch seine Herstellung von Pergament erlangt. Also Pergament, das, was uns ja eigentlich auch gebräuchlich ist, das wurde in erster Linie dort hergestellt. Es gab früher schon ein bisschen was, aber die Blütezeit war dort. Das war ganz einfach, die Papyrus war in Ägypten und Papyrus war sehr labil. Das hat man innerhalb von kürzester Zeit, ist das kaputt gegangen, während Pergament, das hält tausende von Jahren. Und zwar sind das Tierhäute, und zwar von Jungen, entweder Kühe, also Kälber, Schafe und Ziegen. Das ist haltbarer als alles andere. Wir kennen wahrscheinlich den Ausdruck auch, das geht auf keine Kuhhaut. Da kommt dieser Ausdruck her. Auf die Kuhhaut wurde praktisch alles geschrieben. Und das Tolle war an der Kuhhaut, man konnte das nachher wieder abkratzen. Also wie man heute sagen könnte, wie mit dem Radiergummi, konnte man das wieder abkratzen und konnte das erneut benutzen. Das war also der Kommentar zum Pergamon. Und Thyatira war eigentlich, das will ich nur ganz kurz erwähnen, war bekannt durch die Purpurfärberei. Das haben wir ja auch in den Paulusbriefen schon gehört.
Ja, das wird jetzt spannend, weil ich habe heute Morgen nur über den ersten Brief gepredigt. Dachte, das war nicht so lang und meine Frau meint nachher, das wären jetzt 40 Minuten gewesen. ich war so drin, ich habe nicht mal auf Uhr geguckt und also ich versuche mal, das ein bisschen zu kürzen und vielleicht zum zweiten Teil was zu sagen, aber der Schwerpunkt wird auf diesem Schreiben an Pergamon liegen und dann gucken wir vielleicht noch ein bisschen auf die Unterschiede zu dem Schreiben an Thyatira. Ja, Johannes begegnet Jesus oder Jesus begegnet Johannes. Und in einer Art und Weise, wie wir uns Jesus oft nicht vorstellen. Ja, wir denken oft an eben diesen netten Mann mit Bart und längeren Haaren, der durch die Gegend läuft und Leuten nette Dinge tut, so Wunder macht und alles so. Aber so, wie er dem Johannes hier erscheint, auf der Insel Patmos, ja, mit Feueraugen, Augen, die Feuer versprühen, mit dem Gesicht, was leuchtet wie die Sonne, wo, wenn du reinguckst, geblendet bist, mit Füßen, die glühen, mit dem Mund, wo ein Schwert rauskommt, was wir uns ganz schlecht vorstellen können. Aber so erscheint er ihm, mit einer Stimme, die so laut ist, dass es ihn umwirft, umbläst. Jesus in seiner ganzen Macht steht vor ihm. Und mit genau solchen Worten beginnen dann immer diese Schreiben. Also die Schreiben an die einzelnen Gemeinden beginnen immer mit so einer Eigenschaft von Jesus. Und mit welcher Eigenschaft begann es hier mit dem Schreiben an Pergamon? Was war die Eigenschaft, die jetzt dort herausgestellt wurde? Das war dann an das Zweite, genau, das waren die feurigen Augen an Pergamon. Es passt auch gut zu dem Papier und zu Worten, oder zum Pergament und zu den Worten. Das ist dieser Schwert, dieses zweischneidige Schwert, was aus seinem Mund hervorgeht. Also wenn Jesus redet, passiert was. Jesus macht keine leeren Worte. Und es passiert nicht nur was, sondern wenn er spricht, dann trennt sich was. Ja, mit so einem Schwert kannst du halt Dinge durchtrennen. Wenn ihr jetzt einen Apfel nimmt ein Messer und schneidet den durch, was habt ihr dann? Zwei Hälften. Und egal wie dicht er die Zammer hält, es sind immer zwei Hälften. Die werden immer voneinander getrennt sein. Ja, wenn ich jetzt einen Hammer nehmen würde auf den Apfel drauf, dann hätte ich Matsch. Das wäre so ein Einheitsbrei sozusagen. Aber wenn Jesus kommt und schneidet mit seinem Wort, dann trennt er was ab. Und da gibt es links und rechts. Wenn Jesus was sagt, passiert was. Wir sehen das zum Beispiel auch bei der Schöpfung. Das heißt, Jesus, sagte Johannes, Jesus ist das Wort. Er war also bei der Schöpfung dabei. Und wenn Gott gesprochen hat, ist was passiert. Gott sprach, es werde Licht. Und da gab es Licht und Finsternis. Zwei völlig verschiedene Sachen, die du auch nicht zusammenbringst. Und am zweiten Tag, was hat er da gemacht? Hat er Wasser oben und Wasser unten gemacht, hat Wasser getrennt. Und es war was Getrenntes. Es war was oben, es war was unten. Und am dritten Tag trennt er wieder was. Die Erde vom Wasser, also das trockene Land vom Meer. Und wieder durch sein Wort. Wo er spricht, geschieht was, da trennt sich was auf. Da gibt es keinen Einheitsbrei, sage ich mal, sondern da gibt es relativ klar links und rechts. Und deswegen heißt es ja auch nach dem Hebräerbrief, im Hebräer 4, Vers 12, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam, es tut was, und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Also wo Gott hineinspricht mit seinem Wort, wo Jesus hineinspricht, da trennt sich was, da wird was, in dem Sinne auch gerichtet. Ja? Es gibt was Richtiges, was Falsches. Dass Jesus mit seinen Worten richten kann, sehen wir, wie er zum Beispiel seine Wiederkunft mal schildert in Matthäus 25. Da kommt er als der Weltenrichter. Und dann lässt er die Menschen vor sich antreten. Und was macht er dann? Stellt er die so nach dem Motto auf, also du warst ganz gut, du kommst dahin, du warst ganz böse, du kommst dahin und dazwischen. Also in der Jungschar macht man das manchmal. Ja? Lässt er die Jungs so nach der Größe antreten oder nach dem Alter. Und da gibt es so eine schöne Reihe. So könnte es ja Jesus auch machen. Also hier die ganz Guten, dann so immer schlechter, schlechter, schlechter. Da hinten ist der ganz Böse. Oder wie lässt Jesus die antreten? Klar. Ganz klar getrennt, ja. Es gibt die, die drin sind. Und man sagt, hey, ihr kriegt das Reich Gottes. Und die sagen, wir? Aber das wollen wir jetzt nicht alles auslegen. Aber wir sehen, es gibt zwei Lager, die er macht. Und dazwischen eine ganz klare Trennung. Ja, die, die dabei sind und die, die nicht dabei sind. Gott führt Trennung herbei mit seinem Wort. Also das Volk, sein Volk mal rettet aus Ägypten, da waren die in der Sklaverei. Und dann sagt er zu Mose, sagt Gott zu Mose, ich bin herabgekommen, um es, also mein Volk aus der Gewalt der Ägypter zu retten und es aus diesem Land hinausführen in ein gutes und geräumiges Land, in das Land, das von Milch und Honig überfließt. Also mit seinen Worten hat Gott immer ein Ziel. Er möchte Menschen ins Leben führen. Er möchte Menschen ins Leben führen. Hier möchte er sein Volk herausführen aus Ägypten. Hier waren sie in der Sklaverei. Sie waren eigentlich dem Untergang, ja, geweiht sozusagen unter diesem Pharao, der ja, sie eigentlich auch total unterdrückt hat. Und Gott möchte sein Volk herausführen. Jetzt spricht er ein Wort und passiert es dann auch so? Oder hat Gott nur so dahergeschwätzt wie manche Politiker? So, die auch was versprechen und sagen, in 2 Jahren wird es so sein. Man macht ihnen ja gar nicht so ganz zum Vorwurf, weil sie wissen ja nicht, was kommt. Ja, sie tun halt mal so, als wüssten sie es und versprechen was. Aber so ist Gott nicht. Ja, und obwohl sich alles dagegen stellt, der Pharao mit seiner ganzen Armee, mit seiner ganzen Macht, mit allem, was er hat, mit seinen Zauberkünsten, mit allem, kann er das Volk nicht halten. Gott hat gesagt, ich führe mein Volk raus und ich mache das. Ich trenne mein Volk ab von den Ägyptern und führe sie hin zum Leben mit mir. Das ist sein Ziel. Er möchte Leben geben durch sein Wort. Jesus möchte Leben schaffen durch sein Wort. Er sagt mal zu Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Jesus trennt Menschen ab, die eigentlich dem Tod unterliegen. Ja, wir haben ja alle keine Chance. Wir haben alle keine Chance, dem Tod zu entwischen. Könnt ihr euch verstecken auf der Welt, wo ihr wollt? Der findet uns doch. Und jetzt sagt Jesus mit seinem Wort, wer mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ja, wir werden Menschen abgetrennt von diesem Sterbevorgang, der eigentlich heißt, es ist alles vorbei und sagt, ihr dürft weiterleben. Und zum Beweis, was macht er, dass er dass dieses Wort Macht hat? Das war ja kurz, da war ja sein Freund Lazarus gestorben, da geht er hin zum Grab, lässt dieses Grab aufmachen, wo der Lazarus schon 4 Tage drin liegt und es heißt, der stinkt schon, also der fängt schon an, sich aufzulösen. Und jetzt ruft er da hinein, Lazarus, komm heraus. Hat das Wort Macht, was Jesus sagt? Ja, kommt Lazarus rausgehüpft. Das hat mal jemand genannt, das war das osterliche Sackhüpfen. Ja, wenn er in seinen Binden da, kannst du dir ja vorstellen, er ist komplett eingebunden und jetzt kommt er da irgendwie da rausgehüpft, dann, weil wie soll das denn machen? Ja, dann sagt, jetzt nimmt ihm mal die Binden ab und so. Also er ruft einfach ins Leben zurück, das kann er mit seinem Wort. Aber ganz klar, da ist nicht, der Lazarus ist nicht mehr halbtot oder nur so ein bisschen besser dran, der ist wieder ganz lebendig. Und wenn Jesus Kranke gesund gemacht hat, dann hat sie nicht nur ein bisschen gesund gemacht, ja, sondern hat sie ganz gesund gemacht. Ganz, ganz klar. Und das will er ja auch mit uns machen. Deswegen ist er ans Kreuz gegangen, damit wir leben dürfen. Er macht nicht nur so ein bisschen uns Hoffnung, sondern eine echte Hoffnung. Er rettet uns nicht so ein bisschen vom Tod, sondern ganz. Aber es gehört auch was dazu. Es gehört auch dazu, dass wir ihm dann ganz gehören. Ganz sein Eigentum sind. So wie das Volk Israel, was vorher in der Sklaverei war in Ägypten und ganz dem Pharao gehörte und dann rausgeführt wird und jetzt ganz Gott gehört, so nimmt Jesus uns aus dieser Welt, zu der wir erst dazugehören, rettet uns raus und jetzt gehören wir ganz ihm. Ganz ihm. An wen ist die Offenbarung geschrieben? An seine Knechte. Oder wörtlich übersetzt an seine Sklaven. An die, die ihm gehören. Ich finde es wichtig, diese Offenbarung auch so zu lesen. Ja? Jesus ist Herr. So begegnet er auch den Menschen oder dem Johannes und auch uns dort in der Offenbarung. Jesus ist Herr, ihm gehöre ich. Aber genau weil ich ihm gehöre, kann ich ja getrost durch diese Welt durchgehen, wo einer mit solcher Macht oben drüber steht. Kann ich auch getrost vielleicht in einem Pergamon leben, wo der Thron Satans steht. Das sagt er nicht einfach so. In Pergamon war wirklich so ein Zentrum, wo der Satan seine ganze Macht entfaltet hat an den Menschen. Es war nicht nur der Tempel vom Kaiser, da gab es auch noch den Tempel vom Zeus, war der oberste damals gültige Gott. Und es gab noch den Tempel vom Asklepios, wenn ich es richtig weiß, so der Heilungsgott, also wenn man krank war, ging man dorthin. Und die Menschen waren, die gingen auf in diesen Kult, das war ihre Lebenswelt. Ja, also, ja, wolltest du den größten Gott von allen verehren, gingst halt zum Zeus, wolltest du den größten Gott, den man sichtbar sehen kann, verehren, gingst zum Tempel vom Kaiser. Und wolltest du irgendwie Heilung haben, gingst zum Tempel vom Asklepios. Und das war ihre Lebenswelt. Da lebten sie mit, da brachten sie ihre Opfer da, davon erhofften sie sich ein gutes Leben. Mit diesen Göttern wollte man sich ja natürlich auch nicht verspielen. Und jetzt tritt mitten unter diese Menschen, die dort leben, die Christen rein. Und was sagen die? Sagen die, ja, wir glauben auch an Zeus und an den Kaiser und an den Asklepios, aber wir hätten auch noch so ein bisschen Jesus. Und es wäre doch nett, wenn ihr auch so ein bisschen Jesus noch dazu hättet. Nee, die sagen, es gibt nur einen Gott. Und Jesus ist unser Herr. Und durch ihn gehören wir zu dem einzig wahren und lebendigen Gott. Und der Einzige, auf den wir hören, dem wir uns unterordnen, das ist Jesus. Wir sind sein Eigentum. Wir gehören keinem Zeus, wir gehören auch nicht dem Kaiser. Und Heilung suchen wir auch nicht bei Asklepios, sondern wir gehören dem lebendigen Gott und Jesus ist unser Herr. Es geht doch um das Bekenntnis zu seinem Namen. Das ist doch das, was Jesus hier an der Gemeinde lobt. Du hast den Glauben an mich, oder man könnte auch übersetzen, an meinen Namen, nicht verleugnet. Du hast den Glauben an mich, an meinen Namen nicht verleugnet. An mich als Person. Es geht auch nicht darum, an irgendeinen Gott zu glauben. Es geht darum, ganz konkret, um den Glauben an Jesus. Und dieses Bekenntnis kann Leben kosten. Das haben die Leute in Pergamon erfahren. Wir wissen nicht genau, wie es geschehen ist. Aber es war jetzt keine Massenverfolgung, so wie das ausschaut. Vielleicht war es eher so eine Art Affekthandlung, so vielleicht wie in Ephesus, wo es damals diesen großen Aufstand gab beim Paulus, wo plötzlich alle sich aufgeregt haben, gesagt haben, wie kann man denn nur irgendjemand anders zu Gott erklären? Wir sind doch hier, da wird nachher vielleicht der, in Ephesus war es die Königin Diana, ja. Und hier könnte man vielleicht sagen, vielleicht haben sie sich aufgeregt und gesagt, da wird doch der Zeus sauer auf uns, wenn ihr da so einen Mist erzählt. Ihr könnt doch nicht einfach nur sagen, Jesus ist Gott. Und vielleicht gab es da so einen Aufruhr und vielleicht hat man sich dann den Gemeindeleiter genommen. Auf jeden Fall ist Antipas, und er kriegt hier den Titel, mein treuer Zeuge, ermordet worden. So versucht es der Satan auf der einen Seite. Er versucht es mit Bedrohung. Wenn du dich zu Jesus bekennst, als deinen einzigen Herrn in deinem Leben, dann bedroht er dich und sagt, das kann nicht das Leben kosten. Muss uns das überraschen? Nein, eigentlich nicht. Jesus hat seine Gemeinde darauf vorbereitet. Er hat ganz klar gesagt, es kann passieren, dass euch die Leute verfolgen. Es kann passieren, dass es euch das Leben kostet. Es kann passieren. Aber dann sagt er auch, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können, aber eurer Seele nichts anhaben können. Es ist ein gewaltiges Wort, wenn du, da können wir natürlich jetzt leicht drüber reden in dem Sinne, weil wir sind nicht in dieser Situation. Und trotzdem dürfen wir es nicht verschweigen, weil wir könnten auch in solche Situationen hineinkommen. Keiner weiß, was morgen und übermorgen und in 3 Jahren ist. Und dann ist es gut, dass wir vorbereitet sind. Also es geht hier in Pergamon ganz klar um das Bekenntnis zu Jesus und was das für Folgen hat. Und dass man dann vielleicht geneigt ist, seine eigene Haut zu retten. Sehen wir ja, wie es dem Petrus ging in der Nacht, als Jesus verhaftet wurde und er nicht bereit war, sich zu Jesus zu bekennen, sondern gesagt hat, nee, den kenne ich nicht. Auch da ist Umkehr möglich, sehen wir beim Petrus, Jesus hat ihn wieder angenommen, dem Petrus hat es unsagbar leid getan. Aber eigentlich, was Jesus sich wünscht, ist, dass wir uns auch in der größten Bedrängung zu ihm bekennen. Das ist das, was er lobt. Ihr habt meinen Namen nicht verleugnet. Aber der Satan versucht es eben nicht nur mit diesem, jetzt kostet dich das Leben, dein Bekenntnis, sondern er versucht es auch noch auf andere Weise. Und das packte hier Jesus in diese Geschichte von dem Bileam und dem Balak. Geschichte von dem Bileam und dem Balak. Eigentlich eine bekannte Geschichte. Ja, der sprechende Esel. Ja, man fragt sich, wer der größere Esel war da in der Geschichte dann. Der Balak, Moabiterkönig, also Gott führt sein Volk raus aus Israel, führt es durch die Wüste und jetzt müssen sie beim Land Moab vorbeiziehen oder auch durchziehen und dieser Balak, dieser Moabiterkönig hat Angst vor diesem Volk. Und jetzt denkt er, es wäre doch gut, ich könnte diesen Gott davon zu überzeugen, nichts mehr mit diesem Volk zu tun zu haben. Und da gibt es doch einen, der mit diesem Gott in Verbindung steht. Das ist der Bileam, so ein Prophet. Jetzt gebe ich dem halt ordentlich Geld und dann wird er das schon für mich machen und dann soll der so einen Fluch über das Volk aussprechen und dann ist das Volk von Gott wegverflucht und dann geht es denen schlecht und dann besiegt man die. Weil mit Gott auf ihrer Seite haben wir keine Chance. Das hatte der Balak auch schon erkannt. Und dann versucht er das eben, aber der Bileam sagt schon, ich kann nur sagen, was Gott mich sagen lässt. Ja? Und was muss er dann machen? Dreimal muss er das Volk segnen, weil Gott nichts anderes zulässt. Also wir merken schon, Gott lässt sich von seinem Volk nicht trennen. Jesus lässt sich von seinen Leuten nicht trennen. Es gibt keine Macht, die Jesus dazu bringen könnte, zu sagen, ach, vergiss doch mal diese Leute, diese Menschen da und so. Da gibt es nichts. Jesus wird immer sagen, nee, das sind meine. Die habe ich erkauft, die gehören mir, zu denen stehe ich. Aber wenn es so rum nicht funktioniert, was versucht er dann? Weil der Bileam war ja klug, der hat gedacht, also klug im menschlichen Sinn, der hat gedacht, das Geld will ich mir nicht entgehen lassen. Jetzt gebe ich dem Balak einfach einen Rat und es wird dann schon funktionieren. Wenn sich Gott nicht von seinem Volk trennen lässt, dann trennen wir einfach das Volk von seinem Gott. Vielleicht sind die leichter zu überzeugen, als dass man Gott überzeugen kann, irgendwie das Volk nicht mehr zu mögen. Also sagt er dem Balak, schick mal ein paar schöne Frauen ins Volk, lad die ein zu euren Festen. Und wir sind doch alle, hey, wir leben doch alle auf dieser Welt. Da muss man dann nicht so eng sehen, ihr habt euren Gott, wir haben unseren Gott, vielleicht ist sogar der gleiche Gott. Komm, und ihr feiert halt so, wir feiern so, jetzt feiern wir halt zusammen, kommt doch zu uns. Und was machen die? Sie lassen sich drauf ein. Sie lassen sich drauf ein. Und dann heißt es, und sie hängen sich mit ihrem Herzen, das steht nicht da, aber es heißt, sie hängen sich an diesen Gott des Volks Moabs, an dem Baal Peor. Das Volk, was eigentlich Gott gehört und was eigentlich sich allein an ihren Gott hängen soll, an Jahwe hängen soll, die hängen sich an Baal Peor. Sie lassen sich wegführen von ihrem Gott. Und der Paulus schreibt mal, diese Geschichten im Alten Testament sind auch für uns Beispiele. Und als so ein Beispiel führt jetzt hier Jesus an, dass das geschieht hier im Pergamon. Ja, da kommen Leute und sagen, hey, okay, mit eurem Jesus, ja, aber jetzt habt doch nicht so. Wir sind jetzt auch keine Bösen. Jetzt kommt er halt auch mal bei uns vorbei und dann machen wir so ein schönes Opfer. Vielleicht ist ja Zeus und Jesus, vielleicht ist es ja auch irgendwie was Ähnliches. Vielleicht ist es sogar der gleiche Gott, nur halt einen anderen Namen oder so. Wir können doch zusammen feiern. Versteht ihr das? Und dann vermischt sich's. Und das sind Angriffe von außen, Verführung von außen. Jesus hat gesagt, es wird Verführung geben müssen. Es wird Verführung geben müssen. Und in Pergamon lassen sich Nicht alle. Viele halten sich an Jesus fest und sagen, nein, Jesus ist allein Herr, und ein paar lassen sich drauf ein. Jo, was nehmen wir jetzt da mit? Bei uns gibt es jetzt nicht so Opferfeste, oder? So Zeus und Asklepios, und wir haben auch keinen Kaiser, der hier sich für Gott hält. Was sind denn die Götzen unserer Zeit, habe ich mir überlegt. Wem opfern wir denn und erwarten? Also ein Gott ist etwas, von dem du Leben erwartest. Wo du denkst, wenn ich dem Opfer bringe, dann geht es mir gut und dann lebe ich. Was sind denn die Götzen unserer Zeit? Das darf sich jeder mal für sich fragen. Ich habe jetzt einfach mal ein paar, wo ich denke, ja, da ist echte Gefahr dran, dass wir uns mit hineinziehen lassen in das, wie unsere Gesellschaft tickt. Zum Beispiel Gesundheit. Gesundheit, denke ich, ist ein Götze unserer Zeit. Als 2009 die große Finanzkrise kam und die Wirtschaft so runterging, haben meine Chefs damals gesagt, da brauchen wir uns keine Sorgen machen in der Medizintechnik. Für die Gesundheit geben die Leute ihr letztes Hemd. Also vorher kaufen sich kein Mercedes mehr und gehen lieber beim Aldi einkaufen oder so. Aber wenn es an die Gesundheit geht, da geben die Leute alles aus. Und ist so. Ist so. Für die Gesundheit geben die Menschen alles her in unserer Gesellschaft. Das ist ein ganz hohes, dem opfere ich alles. Damit ich ja gesund bin und ja lange lebe und eigentlich mit dem Ziel, am besten lebe ich ewig. Ja, vielleicht ist die Medizin noch nicht so weit. Die einen lassen sich vielleicht noch einfrieren, weil sie hoffen, wenn sie dann in 100 Jahren aufgetaut werden, dann die zahlen einen Haufen Geld dafür. Ich meine, so weit muss man es ja nicht kommen lassen. Aber das ist einfach so ein Trend in unserer Zeit. Und da müssen wir echt aufpassen. Wo gehen wir den Weg mit? Alle wollen gesund sein. Ganz klar. Aber wo wird es zur Religion? Wo bin ich bereit, dem Ding unsägliche Opfer zu bringen und das so hoch zu hängen, was eigentlich nur Gott, was nur Jesus allein zusteht? Oder Sicherheit. Man will sich gegen alles und jedes versichern. Wir wollen möglichst sicher leben. Und die Regierung sieht daran einen Auftrag darin, es möglichst sicher zu machen, dass ja nichts passiert. Ja, nicht umsonst, ich bin ja wieder in der Medizintechnik, nicht umsonst musst du alles ganz, ganz sicher konstruieren. Du musst nachweisen, dass alles ganz sicher ist. Und keiner will nachher schuld sein, wenn dann doch was passiert. Da muss man sich abgesichert haben, und das ist total schwierig. Aber es ist auch dem Opfer mal alles sozusagen. Da muss alles reingesteckt werden. Alle Arbeitsenergie muss reingesteckt werden, dass alles ganz, ganz, ganz sicher ist. Damit ja nichts passiert. Und die Versicherungen verdienen sich dumm und dämlich, weil sie den Leuten verkaufen, du musst dich gegen alles versichern. Ja, du musst dich gegen alles versichern. Ich habe mal mitgenommen von einem Menschen, bei dem ich mal gewohnt habe, die beste Lebensversicherung ist Johannes 3, Vers 16. Das wurde immer den Versicherungsvertretern erzählt, die wir uns angerufen haben. Genau. Wir haben schon die beste Lebensversicherung, Johannes 3, Vers 16. Da konnten sie nichts dagegen machen. Ja? Sie wollten ja immer ein besseres Angebot machen, aber gegen das Angebot, da konnten sie halt nichts machen. Genau. Also wenn ihr mehr dazu wissen wollt, die Person sitzt ja hier vorne. Genau, wie man sich da versichert bei Jesus. Oder Wohlstand ist auch so ein Götze. Man ist bereit tatsächlich, ja, was geht man alles her, damit uns der Wohlstand nicht flöten geht? Oder das Klima, kommt jetzt ganz neu auf. Was geht man alles her, damit irgendwie dieses Klima sich so verhält, damit wir leben können? Was ist man bereit, dem alles zu opfern? Ich sage nicht, dass wir jetzt einfach weltfremd leben sollen und einfach irgendwie alles kaputt machen. Darum geht es ja gar nicht. Aber die Frage, wird es zur Religion? Ja, ist alles so, hängt alles so hoch, dass ich dem alles unterstelle und alles opfere, anstatt zu Gott zu gehen, zu Jesus zu gehen, der ja auch das Klima in der Hand hält übrigens und verändern kann. Also Vermischung. Wir leben in einer Gesellschaft, wie die Leute damals in Pergamon. Es gibt diese Dinge von außen, jetzt seid doch nicht so, wir leben doch alle in der gleichen Welt und so, macht doch mit. Und die Frage ist, bleiben wir bei unserem Bekenntnis, Jesus allein ist der Herr. Er allein regiert uns, er allein steht über allem. Das ist so die eine Seite. Und dann hat er für uns auch einen Ausblick. Weil das kann dazu, wenn wir sagen, hey, ich glaube, dass Jesus über allem steht, dass er alles in der Hand hält, kann es sein, dass du in dieser Gesellschaft vielleicht auch unten durch bist. Oder es kommt der Zeitpunkt, dass man unten durch ist. Was dann? Was dann? Was hatte Jesus für die Leute in Pergamon bereit? Er hat ihnen was versprochen. Er hat ihnen eine Verheißung mitgegeben. Er hat gesagt, so und so ein Licht am Ende des Tunnels. Ja, wenn du durch die schwierigsten Zeiten gehst, wird es doch so ausgehen, dass letztendlich du bei mir bist. Wer überwindet, wer an diesem Bekenntnis zu Jesus festhält, sagt er, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Auch so ein Bild aus dem Alten Testament. Ja, wo gab es das Manna, wo hat es Gott ausgeteilt? In der Wüste. Von was hätte man sonst in der Wüste leben können? Von nichts. Ja? Sand essen, dazu sind wir Menschen nicht gemacht. Also Gott versorgt in dem Lebens, also in der, im Umfeld, wo eigentlich kein Leben möglich ist, versorgt Gott und ermöglicht Leben. Gott will Leben schaffen. Wer sich zu Jesus bekennt, der wird versorgt werden. Der wird am Leben bleiben. Selbst wenn sein Körper stirbt, er wird leben dürfen. Gott sorgt dafür. Er gibt dieses verborgene Manna. Und wir wissen es selbst, dass Jesus gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens. Herr, ihr lebt ja von mir. Und was wird er ihnen noch geben? Einen weißen Stein. Das ist jetzt tatsächlich eine Stelle, da gibt es im Alten Testament keine Analogie dazu, zu dem weißen Stein. Also müssen wir vielleicht ein bisschen in diese Kultur der Leute gucken. Und wenn es denn stimmt, was die Ausleger schreiben, und dann vertraue ich jetzt einfach mal, war es damals vor Gericht so, dass wenn du der Angeklagte dann das Urteilsspruch gesprochen wurde, hast entweder einen weißen oder einen schwarzen Stein bekommen. Jetzt durfte er einmal raten, wofür stand der weiße Stein? Freispruch. Also auch eine ganz klare Sache. Ja, weiß, schwarz, nichts dazwischen. Nee, gibt es keinen grauen Stein oder einen hellgrauen oder einen dunkelgrauen. Es gibt einen weißen Stein und einen schwarzen Stein. Freispruch oder Verurteilung. Jesus sagt, die, die sich an mir festhalten, die sich zu mir bekennen, hat er ja mal gesagt, zu denen werde ich mich auch bekennen von meinem Vater. Ein weißer Stein, Freispruch. Wir dürfen leben, wir dürfen mit ihm leben, wir dürfen dabei sein, obwohl wir es nicht verdient haben. Aber weil Jesus alles für uns gegeben hat und er hat den schwarzen Stein genommen. Er ist ins Dunkle gegangen. Er hat sich ans Kreuz schlagen lassen. Ja, er nimmt den und gibt uns diesen Stein des Freispruchs. Und dann heißt, da wird noch ein neuer Name, da wird er einen neuen Namen für uns draufschreiben, den niemand anders kennt. Den kriegen wir nur von ihm. Sigrid, wo hast denn du deinen Namen her?
Von meinen Eltern.
So? Hast du nicht selber ausgesucht? Irgendeine Liste so? So heiße ich gar nicht.
Dazu war ich ein bisschen.
Okay, du Arme. Alle anderen haben bestimmt den Namen selber ausgesucht, oder? Nein? Okay, also gab es zwei Menschen, die uns das Leben geschenkt haben, auf welche Art und Weise auch immer, aber. Und dann hatten die die Verantwortung, unseren Namen zu geben. Mit dem Namen können wir jetzt glücklich sein oder wir können es bleiben lassen. Aber den haben wir einfach, den haben wir bekommen von denen, die uns das Leben gegeben haben. Und jetzt, was bringt es zum Ausdruck, wenn Jesus uns jetzt einen neuen Namen gibt? Von wem kriegen wir das Leben? Von Jesus. Das eigentliche Leben kriegen wir eben von ihm. Und in diesem neuen Namen wird auch eine Bedeutung stecken, so wie er dem Simon eben den Namen Petrus gegeben hat, gesagt, du bist der Fels. Dem will ich meine Gemeinde bauen. So hat er für jeden von uns einen Namen bereit, der eine Bedeutung haben wird. Und wahrscheinlich hat das dann was damit zu tun, was er in der Ewigkeit mit uns vorhat. Es wird nicht langweilig werden in der Ewigkeit. Ja? Meine Tochter hatte immer Sorgen, in der Ewigkeit wird es so, ach, ewig leben, das kann ja gar nicht sein. Das ist bestimmt alles todlangweilig und das will ich auch gar nicht. Also war so ihr kindliches Denken. Ich habe dann gesagt, es wird so sein, wie stell dir deinen schönsten Tag im Leben vor und der wiederholt sich und wiederholt sich. Also ein Tag ist schöner als der andere. Ja? Ewigkeit. Und was zu tun haben. Wir sind ja nicht fürs Rumsitzen geschaffen. Also Gott hat schon mit uns was vor. Jesus hat Aufgaben für uns. Wie auch immer. Das wird passen. Also dürfen wir gespannt sein. Jetzt mal schön auf die Uhr gucken. Ah, ein paar Minütchen habe ich noch. Oder? Ja, bestimmt. Okay. Weil ich würde gern einfach noch den Unterschied gucken zu der nächsten Gemeinde, zu Thyatira. Weil jetzt, vieles ist ähnlich. Jesus stellt sich nochmal anders vor. Er sagt, ich durchdringe alles mit meinen Augen. Ja, Augen wie Feuer. Und er sagt wieder, ich kenne das, was du tust und es ist gut, da gibt es vieles zu loben. Aber, und jetzt kommt wieder sowas aus dem Alten Testament, ich habe gegen dich, dass du das Weib Isebel gewähren lässt. Woher kennen wir die Isebel? Kennt ihr die?
Elia.
Hat was bei Elia, genau, das war die Frau vom Ahab. Der Ahab war damals der König vom Volk Israel, also von diesem Nordreich. Und er hat sich eine Frau genommen aus dem Nachbarvolk. Die hat sich dort eingeheiratet und die hat dann ihren Götzen mitgebracht, den Baal. Und dann hat sie dafür gesorgt, dass man eben dem Baal auch Raum gibt und vielleicht mehr Raum gibt als Gott. Ja, also dieser Baal hat immer mehr den lebendigen Gott verdrängt. Und wir sehen, das ist jetzt kein Angriff von außen mehr. Jetzt kommen nicht die Moabiter und fallen über das Volk her, sondern jetzt dringt der Satan mitten rein. Und jetzt gibt es die Angriffe von innen. Das ist so eine nächste Stufe. Ja? Also das eine ist die Bedrängnis, so du verlierst dein Leben. Okay, kriegen wir nicht. Dann versuchen wir es halt mit Vermischung, ja, von außen. Okay, kriegen wir auch nicht, manche. Dann sind wir noch schlauer. Dann gehen wir jetzt innen rein in die Gemeinde und versuchen es von innen. Gott hat gesagt, eine Prophetin. Gott hat gesagt. Gott hat gesagt, ja. Sollen wir das alles jetzt so eng nehmen? Gibt es nicht viele Möglichkeiten, irgendwie zu Gott zu kommen? Brauchst du denn Jesus wirklich? Es gibt ganz viele Strömungen in unseren Kirchen und Gemeinden, die mich, ja, wo ich echt Sorgen habe. Auch wie viele Leute sich dem dranhängen. Ich kann es jetzt nicht so konkret ausführen, weil es einfach zu nah dran ist, aber ich war letztens in der Besprechung, eigentlich ging es darum, von einer sehr, sag mal, bibeltreuen Bewegung, hieß es plötzlich, wir müssen die Leute doch die theologische Bandbreite aufmachen. Und da wurden so ein paar Internetquellen genannt, wo man sich orientieren kann, wo man sich theologische Orientierung holen kann. Und das ging dann eben von Bibel und Bekenntnis, also Parzani, dem ich sage, ja, prima, informiert euch, ja, bis hin zu Worthaus. Und wo ich dann gesagt habe, hey, das geht nicht. Das können wir nicht einfach gegenüberstellen und das den Leuten sagen und sagen, informiert euch, sucht euch was aus, was ihr da glaubt, diskutiert halt darüber. Ich sage, wir können über vieles diskutieren. Aber ich benenne das jetzt einfach mal so, ich habe mir bei Worthaus-Vorträge angehört und das ist nicht der gleiche Jesus. Das ist nicht der gleiche Jesus. Mein Jesus ist für mich am Kreuz gestorben. Mein Jesus hat mir das Leben geschenkt. Der Jesus bei Worthaus, der ist zwar auch am Kreuz gestorben, aber nicht für dich und nicht für mich. Der hat uns gezeigt, wie man vorbildlich leben soll. Aber da gibt es ganz viele Fragezeichen, werden da aufgemacht. Das ist nicht der gleiche Jesus. Du kannst das nicht vermischen, nur du kannst nicht den gleichen Namen geben und sagen, das ist die gleiche Person. Es gibt auch noch andere Daniels auf der Welt, das bin auch nicht ich. Und es wird schon Unterschied machen, ob ich heute Abend hier stehe oder irgendein anderer. Also es könnte besser sein. Also es könnte auch schlechter sein, ich weiß nicht. Aber es wird einen Unterschied machen, weil ich bin's nicht. Und so ist es mit Jesus auch. Es gibt nur einen echten, wahren Jesus. Und das können wir nicht einfach beliebig vermischen und können nicht sagen, wir gehören doch alle irgendwie zu diesem Gott. Oder manche, die sagen, ach, ob Jesus wirklich so gelebt hat, wie es in der Bibel steht, ist doch egal, Hauptsache wir haben Glauben. Es geht doch nicht. Wir können das nicht alles so einfach vermischen. Zu wem gehören wir? Das sind die Angriffe von innen heraus und wo Jesus uns auch zum klaren Bekenntnis aufruft und sagt, hey, ihr gehört doch zu mir. Haltet an mir fest. Das wünsche ich uns, dass wir uns an ihm festhalten bis zum Ende. Ob das Ende heißt, er kommt wieder, oder ob das Ende heißt, wir gehen zu ihm, ganz egal. Aber dass wir an ihm festhalten, an ihm, dem Lebendigen, dem der Macht hat über alles, der uns das Leben schenkt, der sein Leben dafür gegeben hat, an dem einzig wahren Jesus. Amen. Jetzt bete ich noch mit uns. Okay, dann bete ich noch mit uns. Herr Jesus, und ich danke dir für deine Worte. Ich danke dir auch für ein klares Wort. Und dein Wort muss so scharf sein. Und ich wünsche, dass es wirklich durchdringt. Erstmal bei uns. Herr, schneid du ab, was uns von dir weglocken will. Sei es von außen oder von innen. Du siehst die Stimmen dieser Welt, die es darauf anlegen, ja, dass wir mit dir irgendwie brechen oder dich an den Rand rücken und du nicht mehr die erste Stelle in unserem Leben hast. Ich wünsche mir, dass du wirklich hineinschneidest und das wegschneidest, auch wenn es weh tut. Und dass wir immer wieder neu lernen, uns ganz zu dir zu stellen und zu sagen, du bist Herr, dir gehöre ich. Von dir lebe ich, durch dich lebe ich, mit dir lebe ich, auf dich lebe ich zu. Du bestimmst unser Leben. Ja, auch das Leben in dieser Gesellschaft, aber eben als Lichter und als Salz in dieser Welt. Nicht in der Beliebigkeit. Ja, lass du uns so auch in der kommenden Woche sein, Lichter und Salz. Denn du willst dem Menschen ja Gutes tun. Und du rufst die Menschen zum Leben, du rufst sie zu dir. Du weißt, wo es uns das auch herausfordert, im Alltag. Ich bitte dich, dass du uns da Klarheit schenkst, aber auch gute Worte, Weisheit, wie wir leben sollen und dürfen mit den Menschen, auch für die Menschen, aber nicht vermischt. Danke, Herr, für deine klare Stellung, dass du dich ganz klar zu uns gestellt hast und gesagt, ich gebe mein Leben für dich. Und danke, dass wir durch dich leben dürfen. Amen. Ja, ich möchte noch den Segen zusprechen. Es segne dich Gott, der Vater, der dich vom Tod zum Leben gerufen hat. Es segne dich Jesus Christus, der sein Leben für dich gegeben hat, damit du leben darfst. Und es segne dich der Heilige Geist, der durch dich dieser Welt Zeugnis geben will von dem lebendigen Herrn. So segne dich Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Auch von mir eine gute, gesegnete Woche.